Als Journalistin schrieb sie zunächst für das österreichische Nachrichtenmagazin Profil und für das Feuilleton der FAZ. Als Autorin versammelte ihr erstes Buch Reportagen über den Prozess gegen den Holocaust-Leugner David Irving. Ihr erstes Buch wurde gleich ein Bestseller, ihr erster Roman, 2005, Vienna. Und jetzt hat sie, wie ich finde, den rasantesten Roman dieses Frühjahrs geschrieben. Ich begrüße sehr herzlich Eva Menasse. Guten Tag.
Guten Tag.
Frau Menasse, ich sagte rasant. Und mir ging es wirklich so, dass ich den Eindruck hatte, da liegt ein Drive drauf und ein Rhythmus, der mich mitzieht, der schillernd ist. Ist man als Autorin nach der Beschreibung einer so unruhigen und auch dynamischen Heldin, ist man da eigentlich erschöpft?
Wenn man 2 Jahre an einem Roman geschrieben hat und versucht hat, dran zu bleiben, was manchmal konzentrationsmäßig ziemlich schwierig ist, ist man auf jeden Fall erschöpft, auch wenn die Heldin etwas weniger dynamisch gewesen wäre.
Also es hat nichts damit zu tun, wie nervig oder wie dynamisch die Heldin ist.
Nein. Es ist die Anstrengung des Schreibens an und für sich.
Mhm. Sie beschreiben in 13 Kapiteln die Biografie einer Frau. Es geht um eine Heldin, die vom Teenageralter bis zur alten Frau beschrieben wird. In jedem Kapitel beschreibt eine andere Person diese Figur. Was hat sie gereizt an diesen verschiedenen Perspektiven?
Naja, das ist eigentlich fast selbsterklärend. Das sind verschiedene Blickwinkel, die eingenommen werden und die immer völlig andere Bilder ergeben, so wie uns das selbst im Leben passiert. Wir können innerhalb von 3 Stunden mehrere total verschiedene Rollen einnehmen und uns dabei vollkommen anders präsentieren. Wir können morgens als Mutter und Hausfrau und Frühstück bereitende Köchin aufstehen, gehen dann in einen Beruf, wo wir entweder selbst jemanden schlecht behandeln oder schlecht behandelt werden oder auch einen großen Erfolg zufällig gerade feiern, könnten eventuell, es ist denkbar, dann kurz darauf zu einem Arzt gehen und eine schlechte Nachricht über unsere Gesundheit erfahren, dort weinen, zusammenbrechen und uns nachher mit einem anderen um einen Parkplatz kloppen. Also alle diese Dinge können in ganz kurzer Zeit sein. Wir sind immer wir selbst, aber das, was die anderen von uns sehen, ist was total anderes. Und das wollte ich mal in einem Roman durchspielen.
Mhm. Diese anderen sind unter anderem die Stieftochter, ein Nachbar, ein Vermieter. Welche Person, welche Figur hat Ihnen am meisten Spaß gemacht von den anderen, die auf Ihre Heldin schauen?
Ich glaube, die bösen Figuren haben mir am meisten Spaß gemacht. Die sind mir am Anfang auch schwer gefallen, Figuren zu zwingen, meine Hauptfigur, die mir natürlich schon ein bisschen ans Herz gewachsen war, dann auch mal richtig negativ zu betrachten und zu sagen, Mann, geht mir die jetzt auf die Nerven und warum musst du immer so zickig sein? Und auch der alte, relativ rassistische Hausvermieter aus dem 3. Kapitel, der seine Mieter mit einer Spiegelscherbe vom Dachboden aus betrachtet, während er Frettchen züchtet, der hat mir ziemlich viel Spaß gemacht beim Schreiben.
Sie sagen es gerade, also es werden nicht nur 13 verschiedene Perspektiven auf die Figur gerichtet, es werden auch immer wieder sehr unterschiedliche Themen angesprochen, ja, die eigentlich alle mit uns, unserer Gesellschaft, unserem Alltag zu tun haben. Diese multiperspektivische Erzählweise, die führt tatsächlich zu einem Schillern, zu einem Funkeln. Jetzt feuilletonistisch könnte man sagen, es funkelt wie ein Kristall. Aber es ist kein Kristall, sondern der Roman heißt Quasi-Kristalle. Und das ist keine Worterfindung von Ihnen, sondern Quasi-Kristalle gibt es wirklich. Was sind das für Kristalle?
Quasi-Kristalle sind Kristalle mit einer Molekularstruktur, die man nicht für möglich gehalten hat. Wir haben alle noch in der Schule gelernt, dass Kristalle einen symmetrischen Aufbau haben in der Molekularstruktur. Also ein Element sieht aus wie das nächste und die kleben sich sozusagen zusammen wie eine Ziegelmauer. Manchmal sind die Ziegel an sich etwas komplizierter aufgebaut, aber an sich ist es die reine Wiederholung. Quasi-Kristalle wurden vor 30 Jahren von dem israelischen Chemiker Dan Schechtman entdeckt und die haben eine Ordnung, aber eine, die sich nicht so sofort erschließt. Das heißt, jeder Ziegelstein sieht ein bisschen anders aus als der nächste und das variiert nach einer ganz bestimmten Formel.
Und wie kommt so ein Titel zu Ihrer Geschichte? War der zuerst da und dann haben Sie gedacht, das ist dieses Fragmentarische und Gebrochene, was in dem Bild liegt, passt gut zu meiner Geschichte oder war es andersrum?
Es war andersrum. Während ich das Buch schrieb, dachte ich immer an ein Kaleidoskop oder an Mosaiken, an sehr komplizierte Mosaiken. Dann habe ich mitten in der Romanarbeit diese Meldung vom Nobelpreis für Chemie 2011 an Dan Shechtman gelesen.
Für diese
Entdeckung der Quasikristalle 30 Jahre vorher. Und ich habe mir diese Geschichte überhaupt nur deswegen gemerkt, weil sie so eine wunderbare Geschichte auch aus der Wissenschaftswelt ist. Der hat das nämlich entdeckt und keiner hat ihm geglaubt.
Ja.
Der guckt in sein Mikroskop, sieht den Quasikristall und alle sagen, du spinnst ja, sowas kann es nicht geben. Mhm. Er wurde so behandelt, als hätte er behauptet, dass die Sonne sich um die Erde dreht. Ja, es ist kein Lehrbuch hat das, alle Lehrbücher sagen was anderes. Und dass er dann 30 Jahre später per Nobelpreis rehabilitiert wird, ist eine dieser Geschichten, die mir halt sehr gut gefallen. Mhm. Und ich habe die 5-mal oder 10-mal Freunden erzählt, weil ich diese Geschichte zum Nobelpreis so witzig fand, bis mir langsam klar wurde, hallo, Quasikristall ist ja eigentlich eine schöne Metapher für das, was du da gerade machst.
Ja.
Das muss ungefähr in der Mitte des Manuskripts gewesen sein.
Mhm. Ja, schön. Und wie gesagt, dieses Schillern und Funkeln, habe das für mich so in dieses Bild gegossen, dass ich kam mir so ein bisschen beim Lesen vor wie unter einer Disco-Kugel. Ja?
Ja.
Also dieses, wie heißt das, Strobolight oder wie heißt dieses Licht, das immer nur so Schlag, immer nur so da wieder einen Blitz aufleuchten lässt und da. Hat mein Eindruck des musikalischen Rhythmischen, hat das eine Entsprechung bei Ihnen oder ist das einfach meine Leseerfahrung? Oder hat das mit der Absicht bei Ihnen, korrespondiert das mit irgendwas?
Ja, ich hab immer beim Schreiben viel musikalische Bezüge. Also Sonaten und Symphonien sind auf ähnliche Weise aufgebaut wie Romane, finde ich.
Ja.
Also man muss ja ein Thema haben, man muss es variieren, man muss langsamere Sätze einbauen, denn man kann ja nicht von der ersten bis zur letzten sozusagen in diesem Presslufthammer Staccato-Tempo lesen. Dann sind natürlich die einzelnen Kapitel auch in verschiedenen Tonlagen geschrieben. Also es gibt natürlich langsamere Kapitel und schnellere. Es gibt welche, die sind etwas melodramatischer oder auch melancholischer und andere sind eher sehr satirisch und grell. Ich habe halt da versucht, auf verschiedenen Ebenen eine gute Mischung zu finden.
Hören Sie Musik beim Schreiben?
Nein, im Gegenteil, ich habe sogar einen Lärmschutzkopfhörer auf. Also
ja?
Ich sehe ziemlich grotesk aus, während ich schreibe. Dazu muss man wissen, dass ich in der Staatsbibliothek in Berlin schreibe, weil ich zu Hause mich zu sehr mit Haushalt abzulenken imstande bin.
Sie gehen morgens aus dem Haus in die Bibliothek?
Ich gehe, ja, genau.
Also wie ein Beamter,
ja,
der
ganz genau,
zur Arbeit geht?
Ja, so wie Thomas Mann mit der Stechuhr.
Von 9 bis 12?
5 vor 9 muss ich dort stehen, damit ich den immer gleichen Schreibtisch bekomme, sonst werde ich ganz verwirrt. Aber der ist eigentlich dann immer frei, wenn man rechtzeitig kommt. Dann wird der Computer ans Tischbein gekettet, damit man auch mal rausgehen kann. Und dann, weil leider das Dach der Staatsbibliothek seit 3 Jahren saniert wird, der Lärmschutzkopfhörer und dann wird geschrieben. Also das Gegenteil von Musik. Man hört dann nur, das Einzige, was man dann sehr stark hört, sind die eigenen Körpergeräusche. Also wenn man das nicht gewöhnt ist und der Magen knurrt, dann kann man sehr erschrecken.
Das ist kurios, wie unterschiedlich Autoren Stille oder gerade Lärm brauchen. Also die Autorin, die ich gerade vorher auf dem Sofa gesprochen hatte, die Olga Martinova, sagte, sie kann am besten schreiben, wenn ganz viel los ist, im Zug, ja? Wenn Leute durchgehen, wenn ganz viel passiert, da kann sie wunderbar schreiben. Und das wäre für sie gar nicht vorstellbar.
Das wäre eine Katastrophe für mich, weil ich wahnsinnig neugierig bin und immer überall zuhöre. Ich versuche immer, die Gespräche zu belauschen von anderen. Ich versuche, in ihre Bücher zu blinzeln. Das wären viel zu viele Eindrücke, die mich viel stärker interessieren würden als mein Text.
Ja. Die Heldin heißt Xane. Xane ist ein sehr besonderer Name, ein merkwürdiger Name für eine besondere Frau. Irgendwo wird sie mal Oversize genannt. Ja? Sie macht ja immer viel Gewese und Gedöns. Hat so ein bisschen eine Neigung zur Drama Queen auch. Dieser Name Xane, soll der das ausdrücken? Also ist für Sie als Autorin, ist das wichtig, welchen Namen Ihre Heldin hat?
Das ist eminent wichtig. Ich kann tatsächlich keinen Text anfangen, ohne zu wissen, wie der Hauptprotagonist heißt. Das heißt, ich habe bei manchen Kapiteln auch schon relativ genau gewusst, wie die ersten Seiten laufen, konnte sie aber nicht zu schreiben beginnen, denn ich hatte noch keinen festen Namen für die jeweilige Figur. Xane hat diesen Namen, weil ich einen leeren Namen gebraucht habe. Ich brauchte einen leeren Namen. Ich brauchte einen, den niemand mit irgendetwas verbindet. Ich konnte keinen Dutzend Namen nehmen, weil jeder eine Kerstin, eine Sabine, eine Barbara kennt und dann irgendwelche von mir als Autorin nicht kontrollierbare Assoziationen dazu hat. Das heißt, ich brauchte einen möglichst leeren Namen, einen kurzen Namen. Aber die einfachste Erklärung ist wahrscheinlich, dass Xane der Name einer Nebenfigur in einem meiner ewigen Lieblingsromane ist, nämlich von Ulrich Becher, Murmeljagd. Und die hat mir immer gefallen, die war so geheimnisvoll und man wusste nicht genau, wer sie eigentlich ist. Und so habe ich mir sozusagen jetzt meine eigene Xane geschrieben.
Wie würden Sie als Autorin die Xane beschreiben? Nur damit wir so ein bisschen eine Vorstellung haben von dieser schillernden Figur.
Es tut mir leid, ich weigere mich, die Xane zu beschreiben.
Okay, gut.
Weil Sie auch gerade sagten, die Drama Queen, sie ist so energetisch, sie ist auch manchmal ein bisschen übergriffig. Da muss ich immer sagen, Moment, so wird sie in dem einen Kapitel von ihrer Freundin empfunden, zu einem Zeitpunkt, als sie dieser Freundin gerade wahnsinnig auf die Nerven geht. Und so geht es uns ja auch. Wir haben alte Freunde, plötzlich nerven sie uns und wir denken, ach, die waren ja schon immer so. Und man übertreibt das dann, um sich selbst zu rechtfertigen, warum man jetzt mit dieser alten Freundin bricht. Also das Buch lädt ja auch den Leser dazu ein, sich zu überlegen, glaube ich der Figur jetzt das, was sie mir über Xane sagt, übertreibt sie nicht maßlos oder macht die das jetzt nur, weil sie ein Interesse hat, sie jetzt hier so schlecht zu machen oder in einem anderen Fall gut. Es gibt ja auch Kapitel mit Männern, die sich in sie verlieben, die natürlich dann nur das Geheimnisvolle, Interessante und Schöne sehen. Das ist wahrscheinlich auch nicht das ganze Bild.
Ja, das ganze Bild ist ein Konglomerat der Blicke, der Wahrnehmung und dann gibt es aber trotzdem wahrscheinlich noch eine innere Wahrheit, oder?
Ja, die innere Wahrheit hat sie selbst vermutlich nur über sich, aber die ist ja auch nicht wahr, weil sie ja auch ein Selbstbild von sich hat, das nicht unbedingt dann in allen Einzelheiten übereinstimmt mit dem Bild, das alle anderen von ihr haben. Jeder für sich, das ist eben das Interessante und das Experiment auch für mich beim Schreiben gewesen. Wie sehr zerfällt sie und wie sehr haben wir dennoch am Ende des Buchs ein Bild von ihr? Jeder Leser für sich selbst nämlich.
Ja. Es gibt ein Kapitel, in dem die Xane in der Ich-Form schreibt und dieses Kapitel hat wie alle anderen Kapitel auch ein Zitat vorangestellt. Angenehm ist es, ein Narr zu sein. Warum haben Sie dem Ich-Kapitel dieses Zitat vorangestellt?
Die Zitate zu den Kapiteln, die wähle ich sehr instinktiv aus und die sind auch sehr wichtig für die jeweilige Tonlage oder fast den Fall dieses Kapitels. Die sind wie Kleiderbügel. Die hänge ich mir hin und da muss dann das Kapitel sozusagen drüber geworfen werden. Und ich kann das nicht so genau beantworten. Das sind emotionale Vorgänge. Aber das Kapitel, das mittlere Kapitel, wo sie ich sagt, ist ja eigentlich ein Midlife-Crisis-Kapitel. Sie weiß nicht, ob das Leben noch etwas für sie bereithält. Sie weiß nicht, ob sie alles richtig gemacht hat. Sie fragt sich, ob ihr Mann sie betrügt, ob sie ihren Mann vielleicht betrügen sollte, um auch noch mal was zu erleben. Es beginnt damit, dass ihre beste Freundin drauf und dran ist, eine Affäre einzugehen. Sie fragt sich, was kommt jetzt eigentlich noch im Leben? Das heißt, sie hat so einen Moment im Leben, wo sie sich selbst total in Frage stellt. Und wenn ich mich selbst in Frage stelle, beginne ich mich immer zu ironisieren. Ich denke dann immer, Mann, bist du komisch und blöd. Und da war das mit dem Narr, glaube ich, aus dieser Richtung ist es zu erklären, dass ich ausgerechnet dieses Zitat benutzt habe.
Aber gleichzeitig würde ich Ihnen total widersprechen, jetzt aus meiner Lesersicht.
Ja.
Ich hatte den Eindruck in dem Kapitel, dass sie sagt, also sagt sie ja auch, ich habe mein Leben gefunden, ich lebe das Leben, was ich leben will. Dass ich diesen Mann getroffen habe, ist quasi ein Wunder. Ja? Also sie hat was sehr Sattes und sich gar nicht in Frage Stellendes, was ich zunächst für eine moderne Frauenfigur neu fand, irritierend fand. Alle sind auf der Suche, aber ihre Heldin hat das Glück gefunden, ja, auf eine Art.
Ja.
Das wird dann wieder natürlich relativiert. Ja. Aber sie hat auch etwas Sattes. Also es gibt doch dann auch diese Metapher des Kugelmenschen, dass sie die andere Hälfte gefunden hat.
Ja.
Ja? Ich weiß nicht, wie Ihnen das mit diesem platonischen Bild geht, dass die zwei Hälften sich finden. und dann eine Einheit bilden.
Aber es gibt dann auch den Satz in dem Kapitel, dass uns das Paradies immer zum Käfig wird.
Genau.
Dass es in der menschlichen Natur liegt, immer nach einer Weile im Glück unzufrieden zu werden, selbst mit dem größten Glück, und nach einer neuen Herausforderung zu suchen. Ja. Das ist, glaube ich, auch so ein Antrieb. Das ist was Gutes und was Schlechtes.
Was dann meistens in eine Affäre mündet oder in eine Verliebtheit.
Man kann sich auch ein neues Hobby suchen oder man kann den Beruf wechseln oder ein Jahr ins Ausland gehen. Man muss nicht immer den Mann betrügen. Also ich glaube, es gibt noch ein paar andere Möglichkeiten.
Aber Sie verliebt sich nun mal, ne? In Richtung...
nicht in diesem Kapitel.
Noch nicht in diesem Kapitel, ja. Aber gut. Ja. Mich würde dieses idealistische Bild der Einheit der beiden verlorenen Hälften würde mich noch mal interessieren, weil ich das persönlich so ein Horror finde, aber ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ist das für Sie ein Ideal, diese zwei Hälften, die sich finden?
Ich glaube, wenn man einen Menschen findet, der, mit dem man mehr als ein paar Jahre verbringen will und kann, dann ist es erstens kein Horror und zweitens kommt es dann diesem Bild relativ nahe. Also für mich ist das auch nur eine Metapher. Ich finde symbiotische Beziehungen blöd und die scheitern ja meistens auch, weil man sich sozusagen beginnt, gegenseitig aufzufressen. Aber
bei Platon verhungern die ja auch. Die beiden Hälften.
Aber zuerst kugeln sie doch so schön den Berg
hinunter miteinander. Genau, dann verhungern sie, weil sie keine Nahrung mehr haben.
Okay, dann hatte ich das nicht mehr verstanden.
Dann werden die Geschlechtsorgane eingeführt. Nee. Was ich daran interessant finde, ist, natürlich wünscht sich jeder diese andere Hälfte. Mhm. Und wenn man zusammen durchs Leben gehen will, braucht man die andere Hälfte. Was ich so an diesem Bild so ein bisschen erschreckend finde, ist dieses Defizitäre. Also, dass man ein Mangelwesen ist, das erst vollkommen wird durch den anderen.
Ach so. Ja, weiß ich jetzt nicht, was ich dazu sagen soll. Ich glaube, man ist immer ein Mangelwesen und man ist trotzdem ein bisschen besser, wenn man ein halbwegs stabiles Privatleben hat, wie immer das auch aussieht.
Da würde ich Ihnen absolut recht geben. Die Xane spricht im Buch von ihrem ersten Leben, dem österreichischen. Sie haben auch ein österreichisches Leben. Sie leben heute wie Xane, wie ihre Heldin in Berlin. Wie ist das mit diesen beiden Leben, dem österreichischen und dem deutschen, für Sie? Haben Sie das für sich versöhnt oder gibt es da immer noch Kämpfe?
Also ich würde sagen, wie alle Menschen versuche ich da den Rahmen abzuschöpfen, soweit es geht. Ne? Also es hat viele Vorteile. Ich darf immer den Österreichern die Deutschen erklären und den Deutschen die Österreicher. Da haben sich schon viele Texte für mich ergeben. Ich zitiere in diesem Zusammenhang gern meinen Kollegen Christian Ankovic, der kürzlich mal sagte, nirgendwo sonst kann man so von Herzen Österreicher sein wie in Deutschland. Also man ist da identitätsmäßig gut aufgehoben, weil man dieselbe Sprache spricht, aber doch ein anderer ist. Ich mag das, zwischen den Stühlen zu sitzen. Und das sind ja auch nicht die einzigen zwei Stühle, zwischen denen ich sitze. Ich habe ja auch den jüdischen Vater und die katholische Mutter. Auch da hat sich schon in meiner Kindheit, haben sich da Fragen für mich ergeben. Ich finde das total befruchtend. Abgesehen davon, noch ein Zitat, österreichischer Philosoph Franz Schuh hat mal gesagt, wer von gebrochener Identität spricht, geht offenbar davon aus, dass es auch eine ungebrochene gibt. Es gibt keine ungebrochene Identität. Wir alle sind verschiedene. Auch das führt dann wieder zurück zu diesem Buch. Mir gefällt das, mir macht das auch sprachlich viel Spaß. Einzelne Wendungen, die im Österreichischen gar nicht funktionieren, die man im Deutschen verwenden kann und umgekehrt. Man kann da auch
machen
so schöne...
Machen Sie ein paar Beispiele?
Ein Beispiel vor vielen Jahren, da habe ich noch für die FAZ gearbeitet, habe ich so eine kleine Allerheiligen-Allerseelen-Reportage vom Wiener Zentralfriedhof geschrieben, wo die ja wirklich in Scharen ausziehen mit Eimern und Putzlumpen und dann ihre Gräber alle schön machen. Also tatsächlich auch bürsten und schrubben. Und das trug dann den Titel Wiener, Wienern ihre Gräber. Und das Wort Wienern wird aber in Österreich überhaupt nicht verwendet. Ja, okay. Die würden immer sagen, putzen oder scheuern oder so. Irgendwas scheuern würden sie auch nicht sagen. Die Wiener würden sagen, ich bin schon so piefkenisiert, dass mir schon gar nicht mehr gleich einfällt, wie man das auf Österreichisch sagen würde. Aber das zum Beispiel, ne? Das ist so wie mit den Frankfurter Würstchen und den Wiener Würstchen. Also ist klar, dass man in Wien nicht Wienern sagt zum Saubermachen.
Ja. Sie beschreiben auch im Buch gibt es auch so kleine Polemiken gegen deutsche Gesten. Zum Beispiel, das ist mir noch nie aufgefallen, dass wir offensichtlich die Deutschen immer in den Oberarm bucken.
Ja, ja.
Ist das so?
Ja, ja, nein, ja. Also es gibt dieses deutsche Begrüßungsszenario, wenn ich das mal machen darf, dass man so macht.
Na?
Na?
Tatsächlich?
Ja.
Und wie machen es die Österreicher?
Ja, die Österreicher machen Bussi Bussi und gehen dann sofort zurück.
Okay.
Während die Deutschen nie Bussi Bussi machen, sondern die machen einmal nur so und klopfen sich so mit abgewendetem Gesicht gegenseitig wahnsinnig fest auf den Rücken. Also so, das macht man bei uns nur, wenn man sich verschluckt hat. Und wenn sie das nicht machen, weil sie nicht so eng miteinander sind, dann machen sie das hier.
Es ist mir noch nie aufgefallen, ja. Aber nachdem ich es bei Ihnen gelesen habe, habe ich das geprüft,
ja.
Es stimmt.
Ja, ja.
Tatsächlich
ja.
Hat man hier am Oberarm.
Das ist der sogenannte fremde Blick, der eben dann manchmal solche Erkenntnisse ja. total gefördert.
Ja. Auch so sprachliche Formulierungen, gut, das ist jetzt sehr berlinerisch oder so, dieses, man steckt nicht drinne.
Ja. Ja? Also, aber das ist, da habe ich mich als Wienerin oft geärgert, ne? Weil das ist so ein Verteidigungssatz, mit dem Beschwerden irgendwie abgewehrt werden vom Berliner. Ne? Man sagt, letzte Woche habe ich aber hier den Sack Kartoffeln gekauft, da war die Hälfte verfault. Dann sagt er, man steckt halt nicht drinne. Ja, das kann man halt immer sagen.
Was wird der Wiener sagen in so einer Situation?
Keine Ahnung. Der würde irgendwas
säuseln. Es
geht sich nicht aus. Das ist wieder was anderes.
Das ist was anderes. Ja. Das würde hier nicht passen.
Ja. Ja.
Gut, Sie sagten gerade, auch in Ihrer Familie gibt es sehr viel verschiedene Strömungen. Sie haben einen sehr berühmten Vater, der war Fußballer, Kultfigur bei Vienna. Und Sie haben einen ebenfalls sehr berühmten Halbbruder, Robert Menasse. Wie ist das für Sie als Mädchen, als Tochter und Schwester gewesen, in dieser doch berühmten Familie aufzuwachsen?
Als Kind nimmt man seine eigene Familie nicht als berühmt wahr. Mhm. Mein Vater würde sich jetzt auch heftig wehren, wenn er das gerade gehört hätte.
Was war falsch?
Nein, nein, es war nicht falsch. Er sagt nur, ich bin erst berühmt, seit die Eva ihr Buch geschrieben hat. Also mein Vater war ein wahnsinnig talentierter Fußballspieler, ein ganz großes spielerisches Talent. Aber er hat zu seiner Zeit, das gibt es ja öfter, auf der Position, auf der er gespielt hat, gab es ein paar, die 2-3 Jahre älter waren und auch sehr gute Spieler waren. Das heißt, er kam da wenig zum Zug. Das heißt, zu der Zeit war er nicht so, er hat in einer österreichischen Nationalmannschaft gespielt in den 50er Jahren, aber er findet das jetzt immer, ich habe ihn sozusagen mit dem Buch, habe ich seine Fußballkarriere ein bisschen veredelt und okay. Da ein sehr bescheidener Mensch ist, sagt er dann immer, ich bin gar nicht so berühmt. Ja. Ja. Also, was wir gelernt haben, ist, jetzt muss ich es wienerisch sagen, eine große Goschen zu haben, weil wir sonst nicht durchgekommen wären in unserer Familie. Da wurde immer so viel geredet und so viel gebrüllt und gewitzelt und einander angeschrien und politisiert und einander beschimpft, dass da nur wirklich die durchgekommen sind, die da mitgemacht haben. Also als stilles, schüchternes Kind hätte man da sozusagen keinen Stich gemacht.
Bei mir wird schon auf die Uhr geguckt, aber eine Sache möchte ich Sie noch fragen. Sie sind mit einem Schriftsteller verheiratet, Michael Klumpfmüller. Wie ist das? Ist es leichter oder schwerer, mit einem Schriftsteller verheiratet zu sein, als wenn er jetzt, sagen wir mal, ein Lehrer wäre?
Da wir beide nicht früher Lehrer waren, weiß ich das nicht, aber ich glaube, dass das genauso ist. Es gibt Ärzte-Ehen, es gibt Rechtsanwalts-Ehen, es gibt Journalistenbeziehungen. Es ist ein Vorteil, wenn man weiß, was der andere macht und wo die Probleme liegen, aber es kommt natürlich auch gelegentlich zu Konkurrenzsituationen. Mhm. Aber da wir unsere Bücher ja immer in großem Abstand voneinander veröffentlichen, weil man ja ein Buch nicht jedes Jahr schreibt, sondern immer ein paar Jahre braucht und wir sozusagen noch nie in die Verlegenheit gekommen sind, zur gleichen Zeit ein Buch veröffentlichen zu wollen, finde ich absolut, dass die Vorteile überwiegen.
Mhm. Aber es kann schon passieren, dass der Text Ihnen näher ist als Ihr Mann, oder? An dem Sie gerade arbeiten. Am Text meine ich.
Das kann passieren, aber mein Mann hat auch Phasen, wo er mit seinem Text lieber verheiratet ist als mit mir. Also das wechselt sich ab und das ist, glaube ich, einer wirklich der größten Vorteile, dass man das kennt, diese Versunkenheit. Es gibt manchmal wirklich Wochen, da ist man geistig abgemeldet, weil man nicht aufhören kann zu schreiben. Man hört zwar physisch auf und sitzt zu Hause und macht Abendbrot, aber es geht im Kopf immer weiter. Man träumt von den Figuren, man denkt ununterbrochen über bestimmte Probleme des Textes nach und dann ist man wirklich teilweise abgemeldet. Ich sage immer, mein Mann verliert dann dauernd die Schlüssel oder verlegt, oder sperrt sich aus oder findet das Auto nicht mehr, weiß nicht mehr, wo es geparkt hat. Das macht mich wahnsinnig. Das Kind kommt ohne Jacke nach Hause. Ich weiß nicht genau, was ich mache, aber ich bin bestimmt auch sehr unerträglich. Aber das müssen Sie dann beim nächsten Mal ihn fragen.
Er schreibt im Moment, ich weiß nicht, ob es stimmt, ein Buch über den Mann. Stimmt das?
Er hat gerade erst was begonnen und es ist in den ganz zarten ersten Sprösslingskeimen. Man kann das noch gar nicht thematisch so unter
das
einen
Titel. Ich bei irgendeinem Interview gelesen, dass er da schon in... Aber gut, wenn das noch am Anfang ist, soll man...
Ja, ist noch ganz am Anfang, darf man noch nicht
drüber sprechen. Ja. Gut. Die Kinder, Sie haben auch wie die Heldin 3 Kinder?
Ich habe 2 Stiefsöhne und wir haben einen gemeinsamen Sohn.
Ja. Wie gehen die mit diesem, sagen wir mal, asozialen um des Schreibens, wenn sie so wenig, also funktionieren sie da trotzdem als Mutter und die merken das gar nicht?
Ich glaube, wir sind weniger asozial als die meisten Eltern, die zum Beispiel so einen Powerjob haben, wo sie immer erst abends um 20 oder 22 Uhr nach Hause kommen. Unsere Kinder haben, glaube ich, manchmal das Gefühl, wir arbeiten gar nicht. Weil wenn in der Schule dann irgend sowas passiert, eine Lehrerin ist krank, wer kann mit in die Garten Arbeitsschule gehen, wer geht dann mit, die freiberuflichen Schriftsteller. Ne? Also wir müssen eigentlich uns immer fast unsere Arbeit freikämpfen. Ich glaube nicht, dass sie das Gefühl haben von Asozialität, die haben das Gefühl von viel Anwesenheit, das finde ich auch sehr gut. Mhm. Mein kleiner Sohn sagt so Sachen wie, er sieht mich in der Zeitung und sagt, kriegst du jetzt viel Geld? Und sagt, nee, davon kriege ich jetzt gar nichts, nur wenn jemand mein Buch kauft, dann.
Gut, und Ihr Buch kaufen inzwischen schon ziemlich viele, Sie sind schon auf der Spiegel-Bestenliste,
ja,
ne?
Das ist tatsächlich wirklich sehr überraschend.
Ja, das ist, mich überrascht das nicht, weil das noch zum Schluss gesagt, es geht eben auch um Zeit. Es geht um Kindheit, Jugend, Älterwerden. Es sind wunderbare Passagen drin. Wir wollten sie noch lesen, aber ich glaube, wir haben keine Zeit mehr. Eine Minute noch. Übers Älterwerden, über den Unterschied des Älterwerdens für Männer und für Frauen. Das ist ganz wahnsinnig humorig auch und wahr. Und deswegen kann ich mich eigentlich nur einem Kollegen anschließen, der gesagt hat, in Ihrem Buch kommen Erkenntnis und Vergnügen zusammen. Und das fand ich doch eine sehr schöne Formulierung, die ich weitergeben möchte. Vielen Dank, Eva Menasse, dass Sie hier waren. Vielen Dank Ihnen.